Deutschlandfunk Marktplatz.
Am Mikrofon ist Jule Reimer und ich sage Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Energieeffizient neu zu bauen, im Altbau die Fenster auszutauschen, das Dach zu dämmen, das wird von der Bundesregierung, teils auch von Ländern und Gemeinden gefördert, zu bestimmten Bedingungen, mal mehr, mal weniger. Und im August 2020 sind neue Regeln in Kraft getreten, vor allen Dingen für die wichtigen Förderinstitutionen, nämlich die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz genannt BAFA, diese Abkürzung wird Ihnen in dieser Sendung noch mehrfach begegnen. Die Bundesregierung will damit neben mehr Klimaschutz auch mehr Unabhängigkeit von russischem Gas erreichen. Die Fördersätze sind zum Teil gekürzt worden, dafür aber das Versprechen, das Gesamtvolumen der Förderung erhöht worden. Und wir besprechen hier, wer kann welche Förderung beantragen, wann gibt es Kredite, wann gibt es Tilgungshilfen, wann direkte Zuschüsse und für was. Wie funktioniert so ein Antrag? Wie sind die Konditionen? Wie fallen die Zinshöhen aus? Und Ihre und unsere Fragen beantworten drei Fachleute hier im Studio. Ich begrüße bei mir im Studio Gisela Renner. Sie ist NRW-Landesvorsitzende beim Bundesverband der Energieberater. GIH, hallo.
Guten Morgen.
Und mir gegenüber sitzt Markus Kaufmann von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, ebenfalls guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Runde.
Und last but not least in die Ferne, das heißt nach Aachen, an Pia Anderer. Sie macht Energieberatung für die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Ebenfalls einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen allerseits.
Und die Fragen der Hörerinnen und Hörer, die sind wie immer willkommen. Und wenn Sie sich beteiligen möchten, dann geht das so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Pia Anderer von der Verbraucherzentrale der Energieberatung in Nordrhein-Westfalen. Was ist jetzt neu bei der Förderung von Dämmen und Heizen?
Ja, die Förderung hat zum ersten Mal jetzt Gasheizungen ausgeschlossen. Die wurden ja noch als Kombigeräte oder Hybridanlagen mitgefördert in den letzten Versionen. Also das ist gestrichen. Die Fördersätze wurden um einige Prozentpunkte gesenkt und damit der begrenzte Fördertopf eben von vielen Leuten genutzt werden kann.
Markus Kaufmann von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Schildern Sie vielleicht ganz grob, bei welchem Sanierungsprojekt ist eher die Kreditanstalt für Wiederaufbau zuständig und wann gehe ich an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, also das BAFA?
Ja, es ist folgendermaßen, die Bundesförderung für effiziente Gebäude kennt den Investitionszuschuss und den Förderkredit. Und für den Investitionszuschuss gehen Sie zum BAFA, zum Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Wenn Sie einen Förderkredit haben wollen, dann läuft das über die KfW und die Banken vor Ort. Und der wesentliche Unterschied ist der, dass wir beim BAFA Einzelmaßnahmen gefördert bekommen und Sie bei der KfW sogenannte Komplettsanierungen gefördert bekommen.
Gisela Renner von den Energieberatern, den Energieeffizienzexperten. Wenn ich drüber nachdenke, mein Haus zu sanieren, wo sollte ich eher ansetzen? Eher beim Dämmen oder beim Heizen? Gibt es da eine Regelung?
Nein, das ist das Schöne. Jedes Haus ist individuell und auch die Leute, die da drin wohnen. Also wir Energieberater begreifen das Haus als System. Und genau das wollen wir klären. Was ist in welcher Reihenfolge richtig? Wie kann ich Login-Effekte vermeiden oder eben einfach mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und genau die Frage zu klären, stellen wir den Förderantrag jetzt bei der BAFA oder bei der KfW?
Aber wenn Sie sagen, wenn ich eine neue Heizung habe, aber gleichzeitig geht die Wärme raus durch alle Wände, ist das dann sinnvoll?
Das ist im Altbau manchmal so der Fall und nicht jeder Leute können gleich eine Komplettsanierung machen aus vielen unterschiedlichen Gründen. Aber das heißt ja nicht nichts zu machen, sondern zu gucken, was ist möglich, was geht, was hat auch einen guten Kosten-Nutzen-Effekt. Gerade jetzt bei den steigenden Energiekosten haben wir da häufig ja auch eine Sache, die wirklich hilft.
Die privaten Haushalte, die benötigen rund 2/3 ihres Endenergieverbrauchs, um Räume zu heizen. Das heißt, besser gedämmte Gebäude oder eine effizientere Heizung, das kann ein wichtiger Ansatz sein, um Energie zu sparen. Anja Nehls gibt uns jetzt einen ersten Überblick, was wie gefördert wird.
Energetische Gebäudesanierungen werden gefördert in Form von Zuschüssen, Krediten oder Steuervergünstigungen. Erst kürzlich wurde die BEG, Bundesförderung für effiziente Gebäude, neu überarbeitet. In diesem Rahmen bieten die Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, entsprechende Förderprogramme an. Außerdem gibt es die unterschiedlichsten Programme von Ländern und Kommunen. Steuervergünstigungen müssen grundsätzlich beim Finanzamt geltend gemacht werden. Die KfW fördert Komplettmaßnahmen, also den Neubau, Kauf oder die Sanierung eines Hauses zu einem sogenannten Effizienzhaus mit zinsvergünstigten Krediten und einem Tilgungszuschuss. Dieser Tilgungszuschuss ist umso höher, je energieeffizienter das Haus am Ende sein wird. Als Vergleichshaus dient der Durchschnittsverbrauch eines 15 Jahre alten Wohnhauses. Ein in der KfW-Fachsprache genanntes Effizienzhaus 40 soll dann 40% der Energie dieses Referenzhauses verbrauchen. In diesem Fall gibt die Staatsbank 20% Zuschuss zur energetischen Sanierung. Ein weniger aufwendig saniertes Effizienzhaus 85 erhält entsprechend nur 5% staatliche Förderung. Die Höchstgrenze, die für eine Förderung angesetzt werden kann, liegt bei 120.000 Euro, wenn erneuerbare Energien verwendet werden, bei 150.000. Wer sein bereits existierendes Haus erstmal mit einzelnen Maßnahmen energieeffizienter machen möchte, wendet sich an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA. Wenn es zum Beispiel um den Einbau einer neuen Heizung, eine Wärmedämmung der Fassade, den Austausch von Fenstern, die Dämmung von Kellerdecke oder Dach oder eine Solaranlage geht, können Antragsteller einen Zuschuss von bis zu maximal 25% der förderfähigen Kosten erhalten, pro Wohneinheit und Jahr. Da als förderfähige Kosten nur insgesamt 60.000 Euro für eine Maßnahme angemeldet werden dürfen, bedeutet das einen Zuschuss von bis zu maximal 15.000 Euro. Zusätzlich gibt es auch noch Boni, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wer zum Beispiel ein Haus hat, das energetisch zum schlechtesten Fünftel in Deutschland zählt, kann 5% extra Zuschuss bekommen. Ebenfalls 5% extra bekommt, wer die Sanierung der Immobilie von einem Energieberater planen lässt, der dazu einen individuellen Sanierungsfahrplan, ISFP, erstellt. Das regelt das Programm Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude. Wer Zuschüsse für die Erneuerung der Heizung haben will, muss darauf achten, dass künftig mindestens 1/4 der Heizenergie aus erneuerbaren Quellen stammt. Es hängt vom gewählten Heizsystem ab, wie viel Geld es am Ende wirklich gibt. Solarthermieanlagen oder Wärmepumpen werden zum Beispiel mit 25% bzw. maximal 15.000 Euro auf die förderfähigen Kosten bezuschusst. Eine Heizungsaustauschprämie von zusätzlich 10% erhält, wer die alte Öl-, Kohle- oder Nachtspeicherheizung durch eine Heizung auf Basis erneuerbarer Energien ersetzt. Dieser Bonus gilt auch für Gasheizungen, die mindestens 20 Jahre in Betrieb sind, und für Gasetagenheizungen unabhängig vom Alter. Nach dem Austausch dürfen jedoch keine fossilen Brennstoffe mehr zum Heizen verwendet werden. Wichtig ist, sowohl für die Förderung der KfW als auch des BAFA muss der Antrag auf Förderung vor Beginn der Maßnahme gestellt werden. Und während es bei der KfW ja einen Kredit gibt, muss man bei der BAFA mit der Finanzierung der geplanten Maßnahmen in Vorleistung gehen und nach Abschluss nachweisen, dass alles wie geplant umgesetzt wurde. Erst dann gibt es Geld.
So, jede Menge Zahlen und Einordnungen von Anja Nehls zur aktuellen Förderung. Und das wollen wir jetzt alles vertiefen. Klicken wir erstmal auf die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Da ist die Rede von einem Referenzhaus, an dem sich bemisst, wie bestimmte Formen der Sanierung gefördert werden. Dieses ominöse Referenzhaus, kann man das mal beschreiben? Ist das ein Haus von vor 20 Jahren? Gibt es da einen bestimmten Wert, wie viel Kilowattstunden Energie da pro Quadratmeter verbraucht wird? Also was ist sozusagen der Start, von dem aus die KfW misst, ob sie einen fördert oder nicht? Frau Renner lacht so und ich glaube, sie will es erklären.
Ja, danke, weil wir natürlich damit arbeiten müssen. Genau. Das ist ein sogenanntes Vergleichsgebäude, was es eben auch im Gebäudeenergiegesetz gibt, wo auch immer wieder drüber diskutiert wird, wo dann das reale Gebäude mit verglichen wird. Das gilt genauso für die Neubauten. Aber auch dieser Vergleich wird gezogen für die Fördermittel. Deshalb gibt es diese Zahlen. Also ein KfW 85 Haus ist dann 15% besser als ein durchschnittlicher Neubau. Das wird sich ab 01.01.2024 werden die Neubauanforderungen beim Gesetz etwas verschärft. Da wird das sich etwas verschieben. Aber man kann sich so vorstellen, wenn man es eben schafft, sein Gebäude zu sanieren, zum Beispiel auf ein KfW 40 Haus, was ja eben auch schon genannt worden ist, dann ist es eben 60% besser im ungefähren Durchschnitt wie ein aktueller Neubau. Und das wird immer bezogen auf zwei Werte, nämlich einmal die Qualität der Gebäudehülle und die Gesamtenergieeffizienz. Das nennt sich Primärenergiebedarf. Das sind die zwei Stellschrauben, an der wir arbeiten, zu gucken, wie bekommen wir das Ziel eben hin, wie weit kommen wir. Nicht jedes Gebäude ist in aller Breite zu sanieren, genau das ist eben zu klären.
Sind das dann die Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr?
Genau, das wird immer mit dieser Kennwert Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Wir sagen immer, es ist so ein bisschen wie Liter pro 100 Kilometer, was man ja vom Auto eigentlich ganz gut kennt. Aber wenn wir darüber bei Gebäuden drüber reden, dann tun sich die Leute schwer, was ist jetzt viel, mittel oder wenig. Ne?
Ja, also. Aber was heißt das denn dann? Also ein Effizienzhaus 85, kann man da eine Zahl sagen ungefähr beim Primärenergieverbrauch, diese Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr, die tauchen ja auch im Energieausweis aus.
Genau.
Deshalb frage ich.
Im Prinzip ja. Also durch das Referenzgebäude wird das immer so ein bisschen angepasst auf dieses individuelle Gebäude.
So grob,
Gebäude.
Eine Hausnummer.
Ja, unter 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, dann wird es eben noch weniger halt eben beim Primärenergiebedarf halt. Das ist, muss man nochmal dazu sagen, nicht das, was man hinterher auf der Energierechnung stehen hat. Da kommt das nächste Fachbegriff, das nennt sich Endenergiebedarf. Das ist aber, ich sage immer, das, was eben hinterher beim Energieversorger dann noch zu bezahlen sind. Das ist dann eben nochmal abhängig vom Konzept, ob ich jetzt zum Beispiel eine Wärmepumpe habe und mit Strom heize oder eine Pelletheizung habe.
Okay, aber bin ich dann ungefähr bei diesen 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr, wenn ich dieses Effizienzhaus 85 habe oder ist das falsch? Ist das zu naiv gerechnet?
Etwas besser halt, ja.
Okay. Herr Kaufmann von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, was kann ich erwarten, wenn ich dann diese Werte Effizienzhaus 85 oder Effizienzhaus 40 erreichen will?
Also die Förderlogik setzt da an, dass auf Basis eines Effizienzhaus, einer Effizienzhausstufe 85, 70, 55 und 40 dann eine Förderung möglich ist, bezogen auf die Wohneinheiten, die saniert werden. Insofern kann man da von 120.000 Euro Förderkredit ausgehen. Und die Förderung setzt jetzt erstens an diesen 120.000 Euro an und zweitens an einem sehr, sehr attraktiven Darlehenszins und drittens an einem sogenannten Tilgungszuschuss. Tilgungszuschuss bedeutet, dass die Kreditnehmenden weniger Kredit zurückzahlen müssen, als sie aufgenommen haben. Das beginnt bei dem Effizienzhaus 85 bei 5% und es geht dann hoch bei dem Effizienzhaus 40 auf 20%. Das heißt, von den 120.000 müssen dann eben bei dem Effizienzhaus 40, bei dem Sanieren auf das Effizienzhaus 40, 20% weniger zurückgezahlt werden. Das heißt, es gibt eine weitere Ersparnis von den 24.000 Euro, abgesehen davon, dass natürlich auch eine solche Maßnahme extrem viel Energie einspart.
Frau Anderer von der Verbraucherzentrale, könnten Sie uns schildern, können Sie diese Effizienzhaushäuser etwas plastischer machen? Also das 85er Haus hat das dann schon Dreifachverglasung und auf jeden Fall 24 Zentimeter Dämmung auf dem Dach und die gedämmte Gebäudehülle und das 40er Haus, da ist alles irgendwie tipptopp, was man machen kann oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es kommt ganz drauf an, auf den Ausgangszustand natürlich. Ne? Wenn Sie ein ungedämmtes Haus haben, da muss natürlich sehr viel draufgepackt werden an Dämmung, aber auch an Lüftungsanlagen, damit Sie überhaupt so eine Effizienzhausklasse 40 erreichen können. Also sowohl bei den Fassaden, beim Dach, als auch bei den Fenstern natürlich. Ne? Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, diese Effizienzhaus 40-Klasse zu erreichen. Ich möchte mal ein Beispiel sagen, wenn Sie jetzt, weil wir die Energiekosten, die sind ja sehr stark gestiegen, und wenn Sie jetzt mal rein nur an die Dämmung der Außenfassade denken, da können Sie, wenn Sie jetzt einen U-Wert verbessern, meinetwegen, ich gehe mal auf eine Einzelmaßnahme, da muss der U-Wert der Fassade ja bei 0,14 liegen, wenn das gefördert werden soll, da können Sie schon etwa bei einem mittleren Gebäude 16.000 Kilowattstunden im Jahr sparen. Und wenn Sie da denken, wir haben noch Energiekosten von 15, 20 Cent pro Kilowattstunde Gas, dann lohnt sich die Dämmung inzwischen sehr. Und beim Effizienzhaus 40 muss man eben gucken, oder auch bei 55, was wird da als Dämmung aufgelegt? Das muss man dann ausrechnen, inwieweit das auch, in welcher Zeit es zurückkommt, diese Einsparung. Das ist im Moment interessanter als die ganzen letzten Jahre, wo man immer dachte, ja, es lohnt sich nicht zu sanieren. Aber bei den derzeitigen Gaskosten ist es wirklich sinnvoll, da ein paar Päckchen mehr draufzulegen. Und das werden ja die Energieeffizienzexperten Ihnen auch dann berechnen.
Mhm. Würden Sie uns ganz kurz noch den U-Wert erklären und vielleicht auch nochmal den Vergleich? Ach, also ein ungedämmtes Haus Anfang der 70er Jahre. Ja. Was hat das zum Beispiel für einen U-Wert im Vergleich zu einem frisch gut gedämmten Haus?
Der U-Wert ist der Energiedurchgangskoeffizient, und der besagt, wie viel Watt pro Quadratmeter und Temperaturdifferenz innen, außen durch die Wand, durch das Fenster verloren geht. Also sagen wir mal, eine nicht gedämmte Außenwand, 70er Jahre, noch keine Wärmeschutzverordnung, hat einen U-Wert von 1,8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Mhm. Wenn Sie da jetzt 16 Zentimeter Dämmung auf die Wand legen, dann reduziert der sich auf 0,19 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. So, das sind 90% weniger Energie, die durch die Wand verloren geht. Und das war auch so bei einem typischen Gebäude, was ich eben sagte, da können Sie etwa 16.000 Kilowattstunden einsparen. Sagen wir mal, das Gas kostet 20 Cent die Kilowattstunde. Dann haben Sie über 5.000 Euro, ne, durch 5, ne, 3, warten Sie mal, 16.000.
Ich bin hier jetzt nicht die Richtige fürs Rechnen.
Dann haben Sie bei 15 Cent haben Sie etwa 9.000 Euro im Jahr gespart.
Ja, ja.
Ne, durch diese Maßnahme. Und bei einer Fassade rechnet man eine Erneuerung von alle 40 Jahre. Kosten liegen vielleicht bei 25.000 Euro. Und dann sehen Sie, so eine Maßnahme amortisiert sich heutzutage sehr schnell.
Kommt natürlich auf die Größe des Hauses an.
Ja, klar. Das sind so grobe Mittelwerte, die ich jetzt genannt habe.
Ich würde jetzt gerne nochmal nachfragen. Es ist ja eine große Investition. Herr Kaufmann, mögen Sie ganz kurz erläutern, was förderfähige Kosten sind? Also was ich da überhaupt dann anmelden darf?
In der Bundesförderung für effiziente Gebäude wird unterschieden zwischen den direkten Kosten, die fällig werden. Also das wäre beispielsweise bei der Außenfassadendämmung dann die Dämmung selbst. Und darüber hinaus gibt es dann noch sogenannte Umfeldmaßnahmen, die noch mitgefördert wird. Also alles, was zusätzlich noch notwendig ist, damit der Kram an der Wand auch kleben kann.
Frau Anderer, wo muss ich nachschauen, wenn ich wissen will, wie viel Dämmung eigentlich im Augenblick standardmäßig vorgeschrieben ist, wenn ich irgendwas saniere? Was sind da so die gesetzlichen Grundlagen oder die Gesetze, die ich mir merken muss?
Ja, was gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das Gebäudeenergiegesetz. Da finden Sie die Werte. Das hängt natürlich, die Dämmstärke hängt sehr stark vom Material ab, das Sie verwenden. Also da können durchaus ein paar Zentimeter drin sein. Die Materialien haben unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten, und daran liegt es eben. Also zum Beispiel, wenn Sie einen Zellulose-Dämmstoff nehmen oder so ein Polyurethan, was ja nicht so ein nachhaltiger Stoff ist, da ergeben sich schon unterschiedliche Dämmstärken. Aber je nachdem, was man an Dämmmaßnahme machen muss, zum Beispiel Innendämmung, hat man nicht so viel Platz. Dann nimmt man eben Materialien mit einem hohen Dämmwert.
Und man schaut sich den Dämmwert selber an, ne?
Ja, man kann das auf unserer Internetseite auch zum Beispiel nachschauen, welche Dämmstärken da beim Dach, bei der Außenwand, Kellerdecke erforderlich sind, um die Anforderungen zu erfüllen.
Sagen Sie gern die Internetadresse?
Das ist verbraucherzentrale.nrw und dann ist alles unter Sanierung, energetische Sanierung oder erstmal Energie und dann energetische Sanierung finden Sie ganz viele Informationen zu allen Themen, die wir auch heute besprechen werden.
Mhm. Ja, sehr gut. Ja.
Ich hatte noch einen Nachtrag zum Effizienzhaus. Ja. Es gibt ja noch zusätzliche Förderpunkte. 5%, wenn man die erneuerbare Energienklasse erreicht.
Wie erreicht man
die? Und
das
wird ja... Die erreicht man, wenn man mehr als 55% der Wärmeerzeugung erneuerbar erzeugen kann. Und das wird ja in Zukunft mit den Wärmepumpen generell passieren können. Also wenn Sie ein Gebäude dämmen und in so eine Effizienzhausklasse bringen, bringt auch die Wärmepumpe wieder zusätzliche Punkte. Und damit sind Sie schon in dieser erneuerbaren Energienklasse. Von daher kann man die 5% schon fast generell dazu rechnen.
Bei mir wird so ein bisschen der Kopf gewogen.
Ja, also dann
Frau Renner oder Herr Kaufmann?
Widersprechen Sie mir. Ja.
Ich möchte nicht widersprechen, ich möchte nur darauf hinweisen, dass das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle, Wärmepumpen ja auch sehr attraktiv finanziert. Und wenn die Wärmepumpe gleichzeitig mit der systemischen Komplettsanierung oder Teil der systemischen Komplettsanierung ist, kann man sich überlegen, ob man nicht die Bundesförderung für effiziente Gebäude für die Einzelmaßnahmen über das BAFA kombiniert mit der KfW.
Ach, und das kann man verbinden.
Kann es kombinieren und damit erhöht sich theoretisch dann natürlich die Förderung von genau um 60.000. Der Wermutstropfen ist, dass bei der EE-Klasse in der systemischen Komplettsanierung Sie 150.000 Euro kriegen könnten mit einem höheren Tilgungszuschuss. In aller Regel ist es vermutlich günstiger, das nicht zu nutzen, sondern die Wärmepumpe über das BAFA gefördert zu bekommen. Dann haben Sie insgesamt eine höhere Förderung.
Zum BAFA,
ja, guter Hinweis.
Wenn ich gefördert werden möchte mit einem Zuschuss über das BAFA, reicht es dann, wenn ich die in dem Gebäudeenergiegesetz aufgeführten Anforderungen der Dämmung erfülle oder muss ich da noch eine Schippe drauflegen?
Danke für die Frage. Also generell haben wir die Regelung hier, was eben gefördert wird. Da muss man ein bisschen mehr, wie man so schön sagt, eine Schippe mehr drauflegen als gesetzlich vorgeschrieben. Ja, also das führt uns eigentlich auch zum interessanten Ansatz. Nicht nur einfach zu sagen, sondern auch günstige Rahmenbedingungen zu nutzen, wenn ich sowieso meine Fassade reparieren, streichen muss. Sollte das immer ein Aufhänger sein, zu prüfen, nicht mehr zu machen und auch ein bisschen mehr als gesetzlich vorgeschrieben ist. Und dafür bekomme ich dann eben auch die Förderung. Und insgesamt kann es, das ist so ein Job auch von uns Energieberatern, tatsächlich am Ende günstiger sein, als nur die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Also da, und wir versuchen natürlich auch Synergieeffekte zu nutzen, wo das eben geht, damit das eben vom Gesamtkonzept her passt.
Und wie viel mehr muss man drauflegen, wenn man gefördert werden will? Was macht das aus?
Das ist tatsächlich, wie man so ein bisschen hört, immer vom Einzelfall abhängig, auch mit welchen Materialien man dämmen möchte, wie viel Platz man hat.
Herr Kaufmann sagte im Vorgespräch, was von 5% besser sein. Oder ist das falsch?
Nee, nicht 5%. Entschuldigung, also, bei den Effizienzhäusern, aber Frau, da müssen Sie gegebenenfalls korrigieren, wenn es nicht ganz korrekt ist. Ich denke, man muss mindestens auf das heutige Neubauniveau sanieren im Rahmen der systemischen Komplettsanierung, damit eine Förderung möglich ist. Also deutlich mehr als das Gebäudeenergiegesetz bei einer Komplettsanierung dann eben fordern würde. Und das kostet natürlich ein bisschen was, aber es gibt attraktive Tilgungszuschüsse, es gibt sehr günstigen Darlehenszins aktuell von uns. Mit Blick auf die steigenden Zinsen ist das natürlich auch extrem attraktiv.
Was ist günstig?
Ganz günstig. Es beginnt bei 0,64, also bei 0,64% effektiver Darlehenszins bei der 10-jährigen Variante. Also deutlich günstiger als das, was Sie jetzt aktuell bei einer Immobilienfinanzierung bekommen. Und Und noch einmal, also attraktiver Tilgungszuschuss, attraktiver Zinssatz plus massive Energiekosteneinsparung, das rechnet sich schon. Und der Komfortgewinn ist ja auch nicht zu vernachlässigen.
Aber an das Geld muss man erstmal kommen. Und dazu ist jetzt Stefan Dischinger aus Kelsterbach bei Frankfurt in der Leitung. Herr Dischinger, Sie haben das Wort und Sie haben da, glaube ich, was zu erzählen.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin Besitzer einer Immobilie, die ich vor wenigen Jahren geerbt habe. Die ist Ende der 80er Jahre komplett überholt worden, auch gedämmt worden. Und jetzt geht es einfach darum, die Heizung ist 30 Jahre alt, wird mit Gas betrieben. Also ein Brennwertkessel war damals hochmodern, aber jetzt ist einfach an der Zeit, dass raus muss. Und ich bin zur Bank gegangen, habe gefragt, wie sieht's denn bei euch mit Finanzierung aus, beziehungsweise mit Darlehen der KfW und BAFA, weil ich hatte vor, mir eben eine neue Heizung zu beschaffen und vielleicht in dem Zusammenhang auch eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen. Und da sagten die mir klipp und klar, wie hoch ist denn die Investitionssumme? Da sagte ich, ja, so 30.000. Da hieß es, ja, dann kommt dann noch die BAFA in Frage, weil KfW-Darlehen, das bedeutet für uns so viel Arbeit. Unter 50.000 Euro fangen wir da gar nicht erst an. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe und BAFA gewährt die Zuschüsse nur nachträglich, dann stehe ich aktuell exakt vor der Hürde, dass ich erstmal dieses Geld, 20.000 oder 30.000 Euro, irgendwie ansparen muss. Oder ich müsste die Maßnahmen insgesamt strecken, dann wäre es eben nicht in einem Jahr erledigt, sondern vielleicht erst in 4 oder 5. Also für mich klingt das alles immer so ein bisschen wie ein Schaufensterangebot und die Realität ist am Ende dann doch eine ganz andere.
Das, ja, vielen Dank. Ich glaube, das bewegt einige. Das Nadelöhr Hausbank, über das man eben, wenn man mit der KfW zusammenarbeiten will, die Anträge stellen muss. Herr Kaufmann, was tut man dann?
Herr Dischinger, also Sie haben ja mit der Heizungstechnik und der PV-Anlage im Grunde genommen zwei unterschiedliche Förderansätze definiert. Für das Heizungsangebot stehen wir als KfW mit Förderkrediten aktuell ja nicht mehr zur Verfügung. Das ist ausschließlich Engagement des BAFA, des Bundesamt für Wirtschaft Ausführkontrolle. Wir bieten dessen ungeachtet natürlich Förderkredite an, auch für die Förderung der Photovoltaikanlage mit einem entsprechenden Produkt. Sie müssen halt einfach nur wissen, dass wir als KfW gesetzlich dazu verpflichtet sind, im sogenannten Durchleitprinzip Förderkredite auszureichen. Und die Banken vor Ort entscheiden aufgrund verschiedener Parameter, im Grunde natürlich auch kaufmännisch darüber, ob sie einen Kredit ihnen gewähren wollen und auch darüber, ob sie einen denkbaren Förderkreditantrag bei uns stellen wollen. Leider, oder es ist so, dass sie keinen Rechtsanspruch auf Fördermittel haben und auch auf Kreditmittel haben und natürlich auch keinen Anspruch darauf haben, dass Banken ihnen einen Kredit gewähren wollen. Insofern raten wir regelmäßig dazu, in einem solchen Fall sozusagen den Wettbewerb innerhalb des Bankensektors zu nutzen und bei der einen und anderen Bank um die Ecke bei Ihnen eben auch nochmal nachzufragen und auch vielleicht dann gezielt auf die Fördermöglichkeiten oder auch zu fragen, ob diese Bank eben auch entsprechende Fördermittel der KfW oder vielleicht auch von dem jeweiligen Landesförderinstitut dann auch mit dem Angebot hat.
Die Frau Renner nickt. Frau Anderer, aus Sicht der Verbraucherzentralen kann man auch versuchen, dann mit der eigenen Hausbank mal zu verhandeln, dass man bei denen einen Kredit nimmt?
Die geben dann auch günstige Kredite, relativ günstig. Ne? Aber die Erfahrung machen viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die auch Herr Dischinger gemacht hat. Also in Aachen gibt es eine Bank, die sagt, unter 25.000 machen wir das nicht mit der KfW. Mhm. Die Erfahrung haben wir. Aber es gibt durchaus Banken, die das machen. Ich darf ja jetzt keine nennen, aber da müssen Sie wirklich ein bisschen hin und her suchen. Aber auch die Banken geben relativ günstige Kredite. Also selber. Und wie Herr Kaufmann auch sagte, es gibt ja dieses Programm 270 für die erneuerbaren Energien. Aber da kommt man oft auch nicht auf diese 25.000. Naja, heutzutage schon fast mit Photovoltaikanlagen. Die Preise sind gestiegen. Aber ich würde Ihnen auch raten, schauen Sie mal, ob Sie eine andere Bank finden, die das für Sie macht. Und der Witz ist ja auch, die KfW gibt den Tilgungszuschuss ja ganz am Ende, dass man am Ende nicht mehr die Raten bezahlen muss, aber man muss es diesen ganzen Betrag ja die ganze Zeit finanzieren, in der man den Kredit hat. Und da kann es sein, dass ein Bankenkredit auch da rankommt.
Okay, also genau hingucken und ausprobieren.
Wobei der Tilgungszuschuss ja spätestens nach 5 Jahren auch gewährt wird. Also spätestens dann. Es hängt davon ab, wann uns gegenüber bestätigt werden kann, dass das Effizienzhaus, die Effizienzhausstufe auch erreicht worden ist. Erfolgt ja relativ zügig danach die Verbuchung des Tilgungszuschusses und danach wirkt dann eine niedrige Kreditvalute. Das heißt, damit beginnt also, dann auch eine höhere Tilgung.
Das hatte ich anders verstanden.
Vielen Dank an Herrn Dischinger für diese wichtige Frage. Und Britta Mersch hat jetzt das Wort. Sie hat schon die eine oder andere Hörerfrage.
Genau, ich habe jetzt heute mal ein paar kurze Fragen erstmal mitgebracht. Hier ist zum Beispiel die Frage eines Hörers, benötigt eine neue Heizung, möchte er gerne auch fördern lassen und fragt, brauchen wir für diese Zuschüsse auch einen Energieberater oder kann das dann auch erstattet werden?
Also fragen wir die Energieberaterin.
Ja, danke für die Frage. Tatsächlich, wenn es nur um die Heizung geht, ist es nicht unbedingt erforderlich, eine Energieeffizienzexpertin oder Expertin einzubinden. Man darf es aber machen. Also wir haben viele Kunden, die sagen, ich möchte erst mal wissen, passt bei mir überhaupt eine Wärmepumpe, welches System funktioniert, und wir verkaufen ja keine Anlagen. Wir beraten unabhängig und versuchen möglichst gut zu klären, was passt in das Haus rein.
Also, und wie teuer ist dann die Beratung? Die wird ja auch gefördert. Wie funktioniert das?
Die wird gefördert, genau. Die wird zu 50% gefördert. Ich sage immer, billiger kriegt man, glaube ich, Beratungsleistung heute nicht rein. Die hängt also immer von dem Projekt ab. Also ich würde mir empfehlen, da immer ein Angebot machen zu lassen.
Ein Familienhaus, wie teuer, grob? Groß.
Das sind schon ein paar hundert Euro, aber in der Regel wiegt das natürlich nicht die Förderung auf, die man bekommt halt. Aber man spart einfach auch häufig Kosten.
Es gibt dann möchte dazu noch ergänzen, wenn ich darf. Ja, Frau Renner hat ganz recht, diese Beratungsleistung in Anspruch zu nehmen, macht Sinn. Gerade wenn man eine Wärmepumpe installieren möchte, sollte man eine Heizlastberechnung machen lassen, damit die Wärmepumpe auch richtig dimensioniert wird für das Gebäude. Und das kann man dann auch über diese Beratungsleistung verrechnen lassen.
Und das kann aber der Heizungsbauer auch machen, oder? Nicht, oder
könnte
doch?
Er auch, ja.
Ja, aber erfahrungsgemäß machen die das zurzeit nicht. Die sind so ausgebucht. Ja. Viele Energieberater bieten das mit an oder helfen zumindest dort eine Lösung zu finden.
Naja, und die Energieeffizienzexpertin haben ja auch einen Qualitätsaspekt, was ich durchaus ganz wesentlich finde. Eben unabhängig die Immobilie im Zweifel dann sich auch noch mal kurz anzuschauen. Und vielleicht ist die Heizungsanlage nur sinnvoll mit weiteren energetischen Maßnahmen. Und dann ist ja das, was Sie zu Anfang gesagt hatten, dieser systemische Ansatz, das ist nicht von der Hand zu weisen. Sie sollten regelmäßig die Energieeffizienzexpertin einbinden.
Sollte man vielleicht auch sagen, dass sozusagen als kleinen Einstieg die Verbraucherzentralen auch eine Beratung sehr preisgünstig anbieten, allerdings, dass im Augenblick sie stark ausgelastet sind, Frau Anderer, ne?
Genau, das ist regional sehr unterschiedlich. Also wir bieten eine Vorortberatung für 30 Euro an. Das ist natürlich gefördert vom Bund und Land. Wir nennen das Initialberatung und da wird das Gebäude angeschaut, Maßnahmen überlegt. Das ist jetzt nichts, was für eine Förderung später genutzt werden kann, wie jetzt so ein individueller Sanierungsfahrplan zum Beispiel. Aber ich glaube, da kommen wir noch drauf.
Genau, auf den Fahrplan.
Also diese Beratung, Beratung bieten wir an, außer wir sind stark ausgelastet, dann können wir es einfach nicht leisten.
Wir haben eine Hörerin aus Köln, die gerne anonym bleiben möchte. Und bitte schildern Sie ihr Anliegen.
Ja, guten Tag. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen und bin selbst Mieterin. Ich habe also keinerlei Mitspracherecht über die energetische Sanierung des Hauses. Und ich habe schon mal mit Eigentümern gesprochen, die auch hier im Haus wohnen natürlich. Und die sagte mir, nein, das kommt bei uns nicht in Frage, das ist viel zu teuer. Wir haben vor ein paar Jahren das Haus schon mal renovieren lassen, sprich, da ist die Fassade gestrichen worden.
Gestrichen und nicht gedämmt?
Nein, nur gestrichen, nicht gedämmt. Und die Kosten waren so hoch, das müssen wir jetzt erstmal abzahlen sozusagen. Das sind alles ja nicht keine reichen Leute, ne, die da drin wohnen, sondern ganz Normalverdiener und Rentner. Und für die ist es tatsächlich nicht so einfach, die Kosten zu stemmen. Aber wenn man sieht, was für Kosten in Zukunft auf uns alle zukommen, dann kann man ja eigentlich sagen, egal wie man es macht, die Kosten kommen. Wenn man bei Gas bleibt und ungedämmt und so weiter, dann sind die Betriebskosten so immens hoch, dass man ohne weiteres dann die Sanierung als Investitionskosten einmalig bezahlt.
Genau. Ich würde,
und das habe ich also versucht zu erklären, aber ich bin da auf taube Ohren gestoßen.
Ja. Vielen Dank. Ich glaube, dass das viele beschäftigt. Ich danke Ihnen und ich gebe das jetzt mal weiter in die Runde. Gibt es einen Tipp, Frau Renner zum Beispiel, wie man da vorgehen könnte?
Der Tipp wäre an der Stelle vielleicht mal zu fragen, ob die Wohnungseigentümergemeinschaft nicht einen individuellen Sanierungsfahrplan beauftragt, um auch nochmal von unabhängiger Seite von Dritten das untersuchen zu lassen und auch wirklich nochmal darzustellen, wie gut steht das Haus heute und welche Optionen habe ich in Zukunft. Und das Gute ist, das Ganze wird gefördert, auch zum Beispiel eine Vorstellung der Ergebnisse im Rahmen der Eigentümergemeinschaft, also wo man auch nochmal die Chance hat, wirklich auch Fragen zu stellen und so wie heute auch eigentlich die Energieberaterin oder Energieberater zu fragen, wie das ein oder andere zustande gekommen ist. Das ist meistens ein guter Einstieg, um die Sache zu versachlichen.
Es gibt auch immer wieder Fragen zur richtigen Strategie. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Zuschuss auf Hausdämmung stellt, dann ist die Frage, wie lange warte ich dann, bis die Fördersumme kommt? Also man muss die Handwerker ja irgendwann bezahlen und wenn der Zuschuss dann doch nicht da ist, hat man vielleicht erstmal eine große Lücke auf dem Konto. Was macht man da oder mit was für einem Fahrplan kann man rechnen?
Da muss ich ein bisschen Reklame machen. Auf unserer Verbandshomepage www.gih.de haben wir einen Fördermonitor, wo man so aktuell zu sehen kann, wie lange dauert das, bis ich halt eben eine Förderzusage kriege und wie lange es dauert, bis ungefähr der Zuschuss da ist. Das hilft uns auch als Energieberater in der Kommunikation mit dem Kunden und setzt so ein bisschen auch an, zu sagen, da müssen wir ein bisschen besser werden. Wir hoffen da, dass wir da so ein bisschen indirekt den richtigen Push geben.
Frau Anderer, haben Sie auch noch eine Empfehlung?
Wenn man die Rechnung bezahlt hat, ne, die Rechnung reicht man ja ein. Also von daher muss man immer vorfinanzieren.
Mhm. Es sei denn, man geht über die KfW und hat einen Kredit bekommen. Ne?
Ja,
aber
alles,
was über die BAFA läuft, ist Vorfinanzierung und kann dann schon auch mal dauern.
Ja, aber man kann zum Beispiel auch bei größeren Gebäuden einen Zwischenkredit halt, also eine Zwischenfinanzierung
bei der Bank.
Machen.
Genau, es fragen allerdings auch Hörerinnen und Hörer, die gern was machen möchten, aber sagen, im Grunde können sie sich das überhaupt nicht leisten. Also sie haben im Moment gar nicht das Geld auf dem Konto. Kann man da trotzdem irgendwas machen? Also kann man über die Förderung so geschickt irgendwas machen, dass man vielleicht Maßnahmen doch durchführen kann, ohne dass das eigene Portemonnaie jetzt zu stark belastet wird?
Also man kann immer was machen und natürlich ist für uns das Portemonnaie unserer Kunden auch immer der Ansatz zu sagen, was ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen, was können wir empfehlen, ja, und auch eben perspektivisch.
Der Förderkredit würde ja bei diesen systemischen Komplettsanierungen ansetzen. Insofern wird das vielleicht nicht funktionieren, aber aus der Bankenwelt gibt es ja auch Bausparverträge und dergleichen. In meinem Dafürhalten nach durchaus Instrumente, die man dann mit dem Banker diskutieren kann, ob da gegebenenfalls dann die Finanzierung über so einen Bausparvertrag, vielleicht auch über die Ansparung eines Bausparvertrags möglich wird.
Frau Anderer, sagen Sie doch nochmal, um welche Summen handelt sich das da? Durchschnittliches Einfamilienhaus aus den 70er Jahren, da bin ich wahrscheinlich locker bei 150.000, 200.000 Euro oder so, ne?
Für eine Komplettsanierung?
Ja.
Ja, können Sie erreichen.
Ja,
ich hatte ja eben das Beispiel mit der Wärmedämmverbundsystem, Fassaden. Ja, dann macht man es nach und nach. Ne? Also das bringt ja jedes Ding bringt ja was. Ich hatte jetzt Verbraucher, die haben eine Zweifachverglasung neu einbauen lassen, statt eine Einfachverglasung. Ein Riesenschritt, obwohl nicht optimal, aber sie sagten, also das ist so ein Unterschied im Verbrauch und im Wohlfühlen. Ne? Der Kaufmann sagt ja auch, es ist ein Komfort. Vorgewinn und das ist wirklich auch so.
Das heißt, man macht es dann gegebenenfalls auch ohne Förderung und kann es aber dann, muss man eben ausrechnen, über die gesunkenen Kosten wieder reinholen. Genau. Wir reden heute über Heizen und Dämmen im Marktplatz, wie der Staat aktuell die Gebäudesanierung fördert. Und Antworten gibt es von Markus Kaufmann von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, Gisela Renner vom Bundesverband der Energieberater und Pia Anderer von den Verbraucherzentralen. Und meine Kollegin Britta Mersch sammelt hier ganz fleißig Fragen zusammen mit anderen Kolleginnen und Sie haben das Wort.
Ja, Frau Reimer, darf ich da eben eingreifen nochmal? Ein Hörer hat ja netterweise darauf hingewiesen, dass ich mich im Eifer des Gefechts verrechnet habe bei meiner Sanierungsbeispiel eben. Ne? Wenn 16.000 Kilowattstunden im Jahr eingespart werden und man zahlt 20 Cent die Kilowattstunde fürs Gas, dann sind es 3.000 Euro grob an Einsparung. Vielen Dank für den Hinweis.
Vielen Dank. Ja, das kann passieren. Wir müssten ja hier alle sehr schnell reagieren. Aber das in der Tat muss man dann schon genau drauf gucken, wie viel die Ersparnis ist. Und jetzt übergebe ich an Britta Mersch.
Genau, die Frage von einer Hörerin. Sie sagt, sie planen die Sanierung eines Worst Performance Building, also mit Ölheizung und einer unterirdischen Energieklasse, schreibt sie. Gibt es Tipps, was man da machen kann, also welche Förderung es gibt und wie man die meisten Förderungen auch herausholen kann?
Genau, und das ist nämlich eine spezielle Förderkategorie. Wie funktioniert die?
Ja, lassen Sie mich mal kurz anfangen mit dem Fördertechnischen, dann denke ich, könnte die Energieeffizienzexpertin was sagen. Kurz zu der Förderung. Also wenn Sie aus diesen schlechtesten Immobilien, energetisch schlechtesten Immobilien, mindestens das Effizienzhaus 55 oder das Effizienzhaus 40 schaffen, also sozusagen extrem ambitionierte Effizienzhausstufen erzielen, dann gibt es neben der normalen Förderung eben noch einen Bonus von 5%, um eben massiv den Anreiz dafür zu geben, aus diesen schlechtesten Immobilien extrem gute Immobilien zu machen.
Ja, aber wie realistisch ist das? Also ich würde jetzt erstmal sagen, es ist schon ehrgeizig, auf ein Energieeffizienzhaus 85 zu kommen, oder?
Ja, also das heißt, wir reden hier tatsächlich von einer ambitionierten Komplettsanierung. Und ob das immer sinnvoll ist oder eben auch andere Kombinationen, da ist die Empfehlung, möglichst früh eine Energieberaterin, Energieberater, Energieeffizienzexpert aus der Energieeffizienzexpertenliste der Deutschen Energieagentur mit einzubinden, also auch bevor man sich die ersten Angebote machen lässt, um einfach abzusprechen, was funktioniert besonders gut.
Und das sind ja große Projekte und da kann es auch durchaus mal teurer werden. Herr Saarholz aus Baden-Baden ist in der Leitung. Ihnen geht's worum?
Mir geht es um den Förderantrag. Also ich habe schon eine Bewilligung für 13.900 Euro bekommen.
Bei der BAFA oder KfW?
Bei der BAFA, Moment, ja. Ich muss jetzt mal hochlaufen. Und da wäre meine Frage, was ist denn, wenn das Ganze teurer wird?
Ja. Tja, das ist dann Pech, Herr Saarholz. Sie bekommen nicht mehr. Also Sie bekommen höchstens den Fördersatz auf die Summe, die Sie angegeben haben beim Antrag. So. Mehr gibt die BAFA nicht raus.
Aber ich als Energieberaterin weiß ja schon, wie das mit den galoppierenden Kosten sind. Und im Bestand haben wir halt einfach auch mal die ein oder andere Überraschung noch dabei. Und ich gebe da immer einen Sicherheitszuschlag. Und das funktioniert gut. Das ist ein bisschen schwieriger als beim Kredit.
Aber im Nachhinein kann man es leider nicht
ändern. Im Nachhinein
kann
man, genau deswegen kann man, weil es
mal lieber ein bisschen umfassender den Antrag stellen und auch vorher genau überlegen. Und ganz wichtig, Kostenvoranschläge erst einholen, Antrag stellen und nichts vorher beauftragen.
Genau. Ganz wichtig. Und die Umfeldmaßnahmen sind sehr umfassend, was man sich alles mit fördern lassen kann. Und da gucken wir auch nach.
Also Umfeld heißt, dass zum Beispiel im Heizungskeller die Stromversorgung nochmal anders gemacht wird, dass alles da gespachtelt werden muss, etc.
Ja, der Garten instand gesetzt werden muss, was auch immer. Hm.
Vielen Dank, Herr Saarholz. Frau Mersch.
Es gibt noch mehrere Fragen zum Thema Photovoltaik. Also ganz grundsätzlich wird Photovoltaik gefördert. Dann auch wird sie gefördert, wenn ich die Anlage schon bestellt habe, aber sie noch nicht geliefert ist oder wenn sie sogar schon da ist. Also gibt es da auch noch Möglichkeiten der Förderung?
Das müssen wir mal aufdröseln.
Also die Förderung setzt bei der KfW, beim BAFA und auch bei sonstigen Förderinstituten voraus, dass eben erst der Antrag gestellt wird und dann die Photovoltaikanlage bestellt wird. Insofern bedingt das erstens einmal den Förderkreditantrag bei der KfW zu stellen und danach von mir aus die Photovoltaikanlage zu kaufen.
Und ich habe jetzt immer gehört, Photovoltaik wird gar nicht gefördert. Wann wird sie denn, also und jetzt hieß es, sie wird doch gefördert. Wann wird sie gefördert und für was?
Also starte ich mal kurz. Die KfW-Förderung setzt voraus, dass zumindest mal eine Kilowattstunde produzierten Strom auch tatsächlich verkauft wird, dann ist eine Förderung über die KfW möglich in der Produktnummer, das hatte Frau Anderer eben schon angesprochen, 270. Das Programm heißt KfW-Programm Erneuerbare Energien Standard. Mhm. Und es kann auch über die Bundesförderung für effiziente Gebäude finanziert werden.
Aber dann muss es einen bestimmten Sinn haben.
Genau,
ja.
Genau, da muss es Teil eines Konzeptes für ein Energieeffizienz
also, dass
sein.
Die Wärmepumpe zum ja. Beispiel damit betrieben
aber
wird.
Aber ich möchte noch mal betonen, immer wird nach Förderung betriebswirtschaftlich ist das einfach äußerst auch attraktiv. Und es ja. werden auch weitere Änderungen dort nächstes Jahr eintreffen, die auch dort die Rahmenbedingungen deutlich verbessern.
Aber die verschärfen letztendlich dann die Auflagen? Das ist ja so eine Sache. Es kann sein, dass ich mehr Geld kriege, aber ich muss auch deutlich mehr investieren.
Nein, da muss ich jetzt mal so ein bisschen der Bundesregierung tatsächlich Recht geben, zu sagen, wir haben so hohe Energiekosten, dann brauchen wir auch nicht mehr so viel fördern, weil das wäre ja dann eine Überförderung an der Stelle. Kann man vielleicht verstehen und dann sollen vielleicht mehr partizipieren von der Förderung.
Ich kann auch noch einen Beitrag leisten zur Photovoltaik. Also ja. die Photovoltaik wird ja häufig kommunal gefördert. Ah. Zum Beispiel in Aachen gibt es ein sehr attraktives Förderprogramm. Da muss man auch den Förderantrag stellen, bevor man den Auftrag vergibt. Es gibt aber hier in der Städteregion die Möglichkeit, dass man die Anlage erst baut und im Nachhinein den Antrag stellt. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Herangehensweisen. In der Regel muss man den Antrag vor Auftragsvergabe stellen. Und wenn die Anlage schon auf dem Dach liegt, bekommt man bei manchen Förderprogrammen vielleicht noch was, die im Nachhinein fördern, aber in der Regel ist der Zug dann abgefahren.
Also auch nochmal genau bei der Kommune und im Bundesland selber nachfragen.
Genau.
Dann kam ganz viel die Nachfrage zu den Eigenleistungen. Also wenn ich jetzt selber einfach es kann, weil ich Handwerker, Handwerkerin bin etc. und selber Fenster austausche oder Wände dämme oder ähnliches, bekomme ich dafür eine Förderung? Gibt es da irgendeine Chance oder ist das wirklich ausgeschlossen? Muss ich immer wirklich diese Fachfirma beauftragen?
Frau Renner.
Ja, aktuell ist es tatsächlich so, man ist verpflichtet, eine Fachfirma zu beauftragen und eben auch, gerade wenn es um Bauteile geht, eben Energieeffizienzexperten hinzuzuziehen, die aber dann eben auch die Qualitätssicherung bei der Umsetzung machen, dass das auch hinterher auch wirklich fachgerecht ausgeführt ist. Und wir haben die Aussicht, das ist noch nicht veröffentlicht fix, dass möglicherweise ab nächstem Jahr auch die Materialkosten bei Eigenleistung wieder förderfähig ist. Aber das ist noch nicht fix.
Nichtsdestotrotz muss ich auf jeden Fall, wenn ich bei der BAFA einen Heizungszuschuss bekomme, eine Fachunternehmererklärung einreichen, ne? Damit ich überhaupt dann an mein Geld komme.
Das ja, man muss dazu sagen, eigentlich brauche ich die bei vielen Sachen gesetzlich, weil da steht schon im Gebäudeenergiegesetz drin.
Okay. Also inwieweit kann man dann mit Eigenleistung was machen? Man würde dann einen Fachunternehmer bitten, draufzuschauen, das zu bestätigen?
Ja, aber zum Beispiel Energieeffizienzexpert, also wenn jemand hingeht und sagt, meine Kellerdeckendämmung, das ist jetzt nicht so ambitioniert, auch an die handwerklichen Fähigkeiten, man bekommt auch schwer Handwerker. Ich mache das selber, ich lasse mir mein Material fördern und ziehe aber dann Energieeffizienzexpertinnen, Experten hinzu, die dann mir das auch alles bestätigen und mir mich auch Tipps geben, welches Material kann ich da wie wo in meinem Keller am besten verbauen.
Es gibt da noch Fragen, das Stichwort ist gerade ja auch gefallen zum Energieberater. Also wie finde ich eigentlich die passenden Energieberater? Gibt es da einen Verband? Müssen die eine bestimmte Ausbildung haben, Zertifikat? Ist das je nach Bundesland unterschiedlich? Und was kostet dann auch die Erstellung eines solchen Plans?
Das sind zwei Fragen zusammen. Also finden aktuell Energieberater auf der Energieeffizienzexpertenliste der Deutschen Energieagentur. Dort
lautet die Adresse.
Das ist www.energie-effizienz-experten.de. Und da gibt es auch immer so Beschreibungen, man kann nach Postleitzahlen suchen und meistens steht auch so ein bisschen was zu den Experten drin. Das ist aktuell, sind die Leute dort gelistet, das ist sehr ambitioniert, um in diese Liste reinzukommen. Und man muss auch, was viele wissen, alle 3 Jahre nicht nur Weiterbildungen vorweisen, sondern auch Referenzprojekte in dem Bereich. Also das heißt, sonst fliegt man aus dieser Liste wieder raus.
Mhm. Sagen Sie noch mal ganz kurz, ein Familienhaus, wie viel würde so eine Beratung kosten, so ein individueller Sanierungsplan und wie viel wird gefördert?
Der individuelle Sanierungsfahrplan ist das richtige Beratungsprodukt für Leute, die erstmal wissen wollen, wo stehe ich mit meiner Immobilie. Ich habe noch keine konkrete Sanierungsidee. Ich weiß auch noch nicht, wo stehe ich, also wie gut ist meine Außenwand. Und die kostet für Einfamilienhäuser, ich hätte jetzt mal so eine grobe Geschichte, um die 1000 Euro plus minus, hängt auch so ein bisschen von Komplexität des Gebäudes ab. Der Rest, also die tatsächliche Beratung kostet mehr, die wird aber dann zurzeit eben noch gefördert vom Bund. Und das ist das Schöne, da braucht man sich als Baufamilie einfach nicht drum zu kümmern. Das leisten die Energieberater, die bekommen die Förderung direkt vom Bund.
Da habe ich noch mal eine Nachfrage, und zwar dieser individuelle Sanierungsfahrplan, der hat ja als Berechnungsbasis nicht den realen Verbrauch, sondern der guckt sich den grundsätzlichen Baubestand an und berechnet danach den Energiebedarf. Das heißt, wenn das Haus in der Kuhle liegt oder besonders sonst irgendwie geschützt ist, wenn die Bewohner sehr sparsam sind, haben die möglicherweise einen ganz anderen Verbrauch, als dann in der Berechnung rauskommt. Das hat natürlich dann auch einen Einfluss auf das, was ich nachher spare. Da gab es in der Vergangenheit viele Enttäuschungen auch, dass letztendlich der monetäre Gewinn nicht ganz so hoch war. Ist dem jetzt vorgebeugt, Frau Anderer?
Kann ich leider keine Antwort zu geben. Da ist eher Frau Renner gefragt, die ja auch solche Fahrpläne erstellt wahrscheinlich.
Ja, also ich bin tatsächlich auch als Energieberaterin tätig und das wird mit untersucht, also auch im Vergleich gesetzt, und in der Tat ist es häufig so, dass die Verbrauchsdaten deutlich geringer ist als das, was wir berechnen, weil da sehr viele Sicherheitszuschläge drin sind und wir im Bestand auch manchmal nicht so genau wissen, wie gut ist die Qualität, aber das wird angesprochen und thematisiert im individuellen Sanierungsfahrplan. Und ist sicherlich auch Beratungsgegenstand, das nochmal zu besprechen und nachzufragen, kann ich überhaupt diese berechneten Einsparungen auch wirklich tatsächlich erzielen halt? Und wovon ist das abhängig halt? Mhm. Von meinem Verhalten vielleicht auch. Mhm.
Gerade die Mieter haben dann Sanierungszuschläge tragen müssen, Mieterhöhungen tragen müssen, und letztendlich kam dann bei den versprochenen Absenkungen der Nebenkosten doch nicht so viel raus. Also genau hingucken und nachfragen.
Ja, aber ich würde davon immer, werden die Negativbeispiele gebracht und die vielen positiven Beispiele fallen dann immer unterm Tisch.
Die Frage ist auch noch so ganz grundsätzlich, ab welchem Baujahr man eigentlich über eine Sanierung nachdenken sollte. Wann ist das wichtig? Und dann gleichzeitig aber auch die Bedenken, wenn es jetzt ein denkmalgeschütztes Haus ist, kann da irgendwie die Substanz zerstört werden? Macht man damit vielleicht auch irgendwas kaputt?
Und vielleicht fragen wir auch, ab wann wird es gefördert?
Genau, das würde ich ganz kurz sagen, bevor dann die Expertinnen im Grunde genommen erzählen können, ab wann es tatsächlich relevant werden könnte. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude definiert einen Gebäudebestand als förderfähig sozusagen, immer dann, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung Bauantrag oder Bauanzeige 5 Jahre her sind. Das heißt, zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Das heißt, diejenigen unter Ihnen, die beispielsweise vor einiger Zeit eine Gasheizung gekauft haben oder eine Immobilie errichtet haben und mit Gasheizung, könnten unter bestimmten Voraussetzungen jetzt schon in die Förderung kommen, relativ zügig sozusagen nach dem Einzug.
Ja, da kann ich aber direkt das Stichwort
Frau Anderer, Heizung. Wir sehen uns nicht, bitte um Entschuldigung, deshalb müssen wir uns unterbrechen.
Ja, genau.
Frau Anderer.
Ja, also stimmt. Zum Stichwort Heizung. Ne? Die Gasheizung, wenn Sie jetzt eine Wärmepumpe einbauen oder einen Bonus, die BAFA gibt ja einen Bonus, wenn Sie eine fossile Heizung aus dem Gebäude rausnehmen, von 10% zusätzlich zu der eigentlichen Förderung. Und da muss die Gasheizung mindestens 20 Jahre alt sein. Ne, das wollte ich nur ergänzen. Das ist ja
Und bei der Ölheizung gibt es das direkt.
Ja,
und dann können sie es direkt machen, genau.
Ja. Und ich hake ein bei der Gebäudehülle. Ich würde als Energieberaterin sagen, spätestens dann, wenn ich irgendwas reparieren oder streichen muss, dann ist der richtige Zeitpunkt, da nochmal zu schauen, lohnt sich da was? Und zu der Frage vielleicht, welchen Einfluss hat jetzt zum Beispiel irgendwelche Dämmmaßnahmen? Da ist das Stichwort Denkmal einmal gut, weil nochmal der Hinweis sicherlich wichtig ist, dass die Förderbedingungen für Denkmäler nochmal anders sind. Also da sage ich immer, da kriege ich fast alles gefördert, was irgendwie dazu beiträgt, die energetische Qualität eines Denkmals zu verbessern. Und es gibt auch spezielle Energieberater, die dort auch geschult sind, um auch nochmal genau zu gucken, auch im Bezug, im Austausch mit dem Denkmalamt, wenn das wichtig ist. So, aber ob nun Denkmal oder nicht Denkmal, ist immer auch wichtig zu schauen, passt das mit der Bauphysik? Habe ich irgendwelche negativen Rückwirkungen? Das ist eben auch Aufgabe von uns Energieberatern. Dafür sind wir ausgebildet, das zu prüfen, auch abzuschätzen, kann man das sehr einfach kriegen oder brauchen wir da nochmal eine Spezialuntersuchung, um auf der sicheren Seite zu sein?
Es gibt auch
und dafür braucht man auch die Fachunternehmen, ne, die zum Beispiel beim Denkmal, wenn sie eine Innendämmung machen, dass die das auch richtig machen, die Dämmung dicht an die Wand bringen, dass keine feuchte Luft dahinter kommen kann und tatsächlich Bauschäden entstehen. Also dafür sind die Fachunternehmerbescheinigungen dann auch wieder relevant.
Und man hat eine Garantie und kann das auch reklamieren, wenn es nicht funktioniert. Britta Mersch.
Ja. Es gibt dann auch noch Fragen nach der richtigen Strategie. Also wenn man jetzt ein älteres Haus hat und man fängt dann mal mit einzelnen Maßnahmen an, möchte aber so perspektivisch die komplette Sanierung machen, wie geht man dann vor? Also geht man dann mit jeder Einzelmaßnahme sozusagen an das BAFA oder macht man dann doch schon mal die Kreditanstalt für Wiederaufbau, weil man sie ja dann vielleicht in 10, 20 Jahren plant? Also wie geht man da am besten vor?
Also für mich wäre der erste Schritt, einen Energieberater meines Vertrauens zu finden, den vielleicht auch mit auf den individuellen Sanierungsfahrplan hinzuweisen. Nämlich dann hast du diese strukturierte Vorgehensweise für die nächsten Jahre und dann muss man halt irgendwann im Familienrat diskutieren, streckt man das über mehrere Jahre oder spricht man mit der Bank vor Ort, um es gegebenenfalls dann als Komplettsanierung in einem Schritt zu machen? Ja.
Also wichtig da noch zu ergänzen ist, dass auch im Rahmen des individuellen Sanierungsfahrplans wir immer schon die nächsten Sanierungsschritte mitdenken. Das heißt, dass man eben sozusagen schon Optionen öffnet. Das heißt zum Beispiel, wenn ich das Dach dämme, dass ich vielleicht sage, okay, später kommt dann die Außendämmung dran und da muss ich nicht wieder aufwendig das Dach umbauen halt und spare mir da eben Kosten, auch wenn ich es eben schrittweise mache halt in dem Bereich.
Ja, bei den Einzelmaßnahmen ist schrittweise ja gar nicht verkehrt, weil sie bekommen ja ein Fördervolumen. Förderfähige Kosten sind 60.000 Euro pro Wohneinheit und Jahr. Das heißt, das können Sie natürlich jedes Jahr wieder in Anspruch nehmen. Für eine andere Maßnahme natürlich, ne? Aber wenn Sie jetzt erst die Heizung, Wärmepumpe meinetwegen einbauen und die sind ja im Moment sehr teuer, da ist es gar nicht verkehrt, das Jahr für Jahr irgendwie sich eine Maßnahme vorzunehmen, wie es passt.
Stichwort sehr teuer. Der Baumarkt war jetzt die ganze Zeit erhitzt, aber so langsam kommen die Meldungen rein, dass Aufträge storniert werden. Kann es sinnvoll sein, jetzt sozusagen möglichst zu überwintern und lieber, es ist ja sowieso nicht einfach, die Handwerker zu bekommen, die Energieberater im Übrigen auch nicht, kann es sinnvoll sein, dann so nächstes Jahr abzuwarten und dann sich schon irgendwo auf die Warteliste setzen zu lassen, aber so in aller Ruhe zu gucken, dass die Preise sich wieder beruhigen? Ist das ein schlechter Tipp, guter Tipp?
Also bei den Preisen sind Vorhersagen ja immer ziemlich schwierig. Wir haben ja immer gedacht, bei der Massenproduktion von Batteriespeichern zum Beispiel werden die günstiger und wir sehen jetzt, die sind teurer geworden innerhalb des letzten Jahres quasi um 30% oder so. Ne? Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Prognosen. Aber ich denke, man soll sich vorinformieren, damit man, wenn die Gasheizung dann irgendwann ausfällt im Winter oder wann auch immer, dass man nicht jetzt ganz schnell wieder eine Gasheizung einbauen lassen muss, weil das eben am schnellsten geht, sondern dass man sich klar ist, aha, ich möchte eine Wärmepumpe, steht vielleicht irgendwo auf einer Warteliste und der Installateur kann einen dann auch ein bisschen vornehmen, wenn man Bedarf oder Not hat tatsächlich. Ne? Wir bieten ganz viele Online-Vorträge, Seminare an von der Verbraucherzentrale, wo man kostenfrei zu Hause gemütlich sich die Informationen holen kann.
Genau, Frau Anderer, Sie haben heute einen Termin.
Jetzt kommt der Werbeblock.
Genau. Sie dürfen, heute weil Sie sind ja gemeinnützig.
Um 18 Uhr haben wir einen Vortrag zu Fördermitteln für Gebäudesanierung und Heizungstausch. 18 Uhr online. Sie finden den Link unter verbraucherzentrale.nrw und dann so ein Schrägstrich E-Seminare. Da können Sie alle Förderbedingungen nochmal ganz viele Zahlen von vorne bis hinten sich anhören.
Vielen Dank. Eine kurze Frage, haben wir noch Zeit?
Eine kurze Frage, wenn man jetzt schon eine Bewilligung hat für eine Maßnahme, also jetzt zum Beispiel ein Hörer, der hat eine Bewilligung für ein Gashybridgerät und möchte jetzt doch auf eine Wärmepumpe setzen, kann man da das noch umändern? Muss man einen neuen Antrag stellen, den bestehenden Antrag verändern? Geht
Frau
das? Ist
Renner.
Das möglich?
Würde ich denjenigen fragen, der oder die den Antrag gestellt hat. Das kommt eben vom Zeitpunkt her ab und würde ich mich tatsächlich daran wenden halt. Also es muss ja jemand den Förderantrag gestellt hat, für den er jetzt.
Und wenn man den selber gestellt hat? Beim BAFA? Das gibt ja Menschen,
dann
die machen
muss,
das selber.
Ja, genau. Dann muss man das mit der BAFA klären. Mhm.
Ja, es gibt ja bei der BAFA auch diese häufig gestellten Fragen, diese FAQs. Vielleicht findet man da eine Antwort oder man
Guter
ruft bei der BAFA an. Manchmal kommt man ja auch tatsächlich durch. Die sind ja sehr beansprucht, aber vielleicht hat man Glück.
Kann man bei der KfW, können Sie das beantworten, Herr Kaufmann, noch was ändern, wenn man da seinen, also man reicht ja diesen individuellen Sanierungsfahrplan bei Ihnen ein und man reicht einen Sanierungsplan bei Ihnen ein und der muss schon bestimmte Kriterien erfüllen. So habe ich das verstanden. Und kann man da gegebenenfalls, weil sich was herausstellt, ist nicht machbar oder so, noch was ändern? Das ist jetzt die wichtige Frage.
Individuelle Sanierungsfahrplan ist in der KfW-Förderung ja gar kein Thema mehr. Also der, wenn über die Bank bei uns ein Förderkreditantrag gestellt worden ist, dann ist dem Antrag ja hinterlegt eine sogenannte Bestätigung zum Antrag. Das heißt, ein Bericht, in Anführungsstrichen, ein Bericht von Energieeffizienzexpertinnen auf ein bestimmtes Effizienzhausniveau zu hieven.
Ah, das ist also nicht das gleiche wie der Sanierungsplan. Alles
genau.
Klar.
Mhm. So, und dieser Bericht definiert dann von mir aus ein Effizienzhaus 85 oder ein Effizienzhaus 70. Und der ist dann auch Basis der Förderung.
Und wenn sich da eine Änderung ergibt,
die
Hauptsache ist, ich komme auf mein gewisses Energieniveau.
Genau, und das ist übrigens auch ein wesentlicher, attraktiver Vorteil gegenüber den Einzelmaßnahmen. Gegebenenfalls kann während der Bauphase sich irgendwas ergeben, durch die Außenfassadendämmung von mir aus dicker oder dünner sein müsste. Und dann kann der Energieeffizienzexperte gegebenenfalls diesen Malus oder Bonus dann kompensieren durch andere Maßnahmen, um dann auf das Effizienzhaus 70 zu kommen, zum Beispiel.
Das war der Marktplatz zum Thema Heizung und Dämmung, wie der Staat aktuell die Gebäudesanierung fördert. Ich danke allen Gästen, Pia Anderer von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Gisela Renner vom Bundesverband der Energieberater GIH und Markus Kaufmann von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, ebenso wie dem gesamten Team, was hier dahinter steht. Am kommenden Donnerstag geht es im Marktplatz um die Art und Weise, wie Sie Ihr Hab und Gut absichern können, worauf Sie bei einer Hausratversicherung achten sollten, mit Kerstin Ruskowski. Hier folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher, unter anderem mit einem Interview mit Nina Scheer von der SPD zu der Frage, wie jetzt mit der Verlängerung der 3 Atomkraftwerkslaufwerkszeiten umgegangen werden soll. Sie gehört bekanntlich zu den Verfechtern erneuerbarer Energien. Mein Name ist Jule Reimer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ich bedanke mich fürs Zuhören.